Die Sublime Maître waren eine Freimaurerloge innerhalb der Freimaurer, die unter dem Deckmantel von deren Netzwerken tätig war. Bisweilen sei es für Mitglieder von Geheimbünden nützlich, schrieb Buonarroti, sich in anderen Vereinigungsstrukturen zu verbergen, selbst wenn diese offiziell verboten seien. Genau wie andere Netzwerke dieser Art waren auch die Maître esoterisch-hierarchisch organisiert. Der niederste Rang wurde Kirche genannt und von einem Weisen angeführt. Der mittlere Rang hieß die Synode, und deren Mitglieder wurden als Sublimes Cellules, also erhabene Auserwählte, bezeichnet. Territoriale Dekane beaufsichtigten die Kirchen, die ihre Anweisungen über mobile Dekane vom großen Firmament an der Spitze der Organisation erhielten. Nur wer den höchsten Rang erreichte, wurde in das sozialistische Credo eingeweiht, laut dem alle Übel der Gesellschaft dem Privateigentum entsprungen seien. Unter der veränderten gesellschaftlichen Ordnung der neuen Republik, so hieß es in einem Programm von 1820, werde der Staat der einzige Eigentümer sein. Wie eine Mutter wird er jedem seiner Mitglieder gleiche Bildung, Nahrung und Arbeit zukommen lassen. Dies sei, erklärten die Meister des großen Firmaments, die einzige Regeneration, welche die Philosophen angestrebt hätten. Das ist der einzige Wiederaufbau Jerusalems. Es ist schwierig, den Einfluss derartiger Netzwerke genau zu bemessen. Der Gedanke, die wahren Triebkräfte der Geschichte könnten in den Netzen von Verschwörern verborgen sein, faszinierte die Zeitgenossen und hat für ruhelose Geister nichts von ihrer Anziehungskraft verloren. Die Verschwörer selbst und die Behörden, die sie strafrechtlich verfolgten, hatten ein großes Interesse daran, die Effizienz solcher Netzwerke hochzuspielen. Aber gerade die heimliche Tätigkeit der Buonarroti-Gruppen macht es so gut wie unmöglich, ihre Mitgliederzahl zu quantifizieren oder zu schätzen oder auch nur zu bestimmen, welche Teile davon in der realen Welt existierten und welche nur in Buonarrotis Kopf. Wenn die Geheimgesellschaften tatsächliche Operationen durchführten, waren diese häufig schlecht organisiert. Im Jahr 1823 schadete Buonarroti seinem eigenen Ansehen, als er einen redseligen und temperamentvollen jungen Franzosen namens Alexandre Andrian mit einer Schreibmappe voller Statuten, Zeugnisse und Geheimcodes über geheime Netzwerke aus Genf in die österreichisch beherrschte Lombardei schickte. Nach etlichen Indiskretionen wurden die Papiere beschlagnahmt. Andrian wurde verhaftet. Das Debakel kostete ihn und eine Stütze der inkriminierten lombardischen Patrioten viele Jahre im Gefängnis. Statt radikale Netzwerke dieser Art nach dem minimalen Einfluss ihrer Aktivität auf die bestehenden Machtstrukturen zu bewerten, sollten wir sie vielleicht als Organisationsformen auffassen, die, zumindest in oppositionellen Kreisen, eine gewisse kompensatorische Empfindung nähren und erneuern konnten. Eine Empfindung von unschätzbarem Wert für jene, die sich in der Welt der 1820er und 1830er Jahre fehl am Platz fühlten.